Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen beim Info vom Donnerstag, dem 4. September auf Radio Bern. Heute beschäftigen uns folgende Themen.
Also ich finde eine Limite von 100.000 Franken für Bargeldzahlungen durchaus angemessen. Ich weiß nicht, ob Sie oft mit mehr als 100.000 Franken in der Tasche herumspazieren.
Das sagt Eric Martin, Präsident von Transparency International. Wir berichten über die Debatte zum neuen Geldwäschereigesetz. Hingerichtet oder auf ewig geächtet, das Schicksal von deutschen Kriegsdienstverweigerern im Zweiten Weltkrieg vor 75 Jahren. Und sind dümmere Wesen weniger egoistisch als kluge? Neue Erkenntnisse aus der Menschen-Affen-Forschung. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. SVP-Bundesrat Ueli Maurer trat gestern vor die Medien. Er präsentierte ein neues Konzept für die Schweizer Armee. Die Armee soll weiter verkleinert werden, dafür soll sie schneller einsatzbereit sein. Trotz Absage an den Kampfjet Gripen bleibt die Armee teuer und soll weiterhin um die 5 Milliarden Franken pro Jahr kosten. Die Diskussion um einen neuen Kampfjet wird nicht abgebrochen, sondern soll in den nächsten Jahren wieder aufgenommen werden. Bundesrat Ueli Maurer möchte in 10 Jahren einen neuen Jet haben. Dieses Vorgehen kritisiert die armeekritische Organisation XOA. Sie fordert den Bundesrat und das Parlament auf, den Entscheid des Volkes zu respektieren. Zudem kritisiert sie die Ausrichtung der neuen Armee. Sie befürchtet, die Armee werde in Zukunft zur Hilfspolizei und vermehrt im Inland eingesetzt. Gestern hat der Bundesrat mitgeteilt, dass das Asylwesen neu strukturiert wird. Oberstes Ziel ist es, das Asylverfahren zu verschnellen. Angestrebt wird, dass die meisten Asylanfragen innerhalb von 140 Tagen beantwortet werden können. Gleichzeitig soll der Rechtsschutz von Asylsuchenden verbessert werden. So sollen Asylsuchende vermehrt eine Gratis-Rechtsberatung erhalten. Damit will der Bundesrat sicherstellen, dass trotz beschleunigter Verfahren die Behandlung von Asylsuchenden fair bleibt. Vielleicht ist es Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer in der Stadt Bern, schon aufgefallen, in Bern gibt es jetzt an neuralgischen Punkten rot markierte Velostreifen. Wie die Stadt Bern heute mitgeteilt hat, werden in Zukunft noch mehr Orte mit solchen Markierungen ausgestattet. Das Ziel ist, dass es an besonders gefährlichen Stellen noch deutlicher wird, dass dieser Teil der Straße den Velofahrenden gehört. Das Berner Kunstmuseum will es noch einmal wissen. Gestern gab das Museum bekannt, wie teuer und wie gross die Schaffung einer Zone für Gegenwartskunst wird. Für fast 11 Millionen Franken sollen 600 Quadratmeter Ausstellungsfläche geschaffen werden. Dort, wo jetzt noch das Kino im Kunstmuseum und das Institut für Kunstgeschichte sind, entsteht neuer Raum. Dort sollen in Zukunft Werke aus der Sammlung der zeitgenössischen Kunst gezeigt werden. Ursprünglich war ein Museum für Gegenwartskunst im Progger geplant. Dieses Projekt scheiterte und führte dazu, dass das Provisorium Zentrum für Kulturproduktion zur festen Institution wurde. Der Progger feiert dieses Wochenende sein 10-jähriges Bestehen. Ursprünglich hätte er nur 2 Jahre existieren sollen. Zum Wetter, das machen wir heute ganz kurz. In den nächsten Tagen bleibt es sonnig mit jeweils einigen Wolkenfeldern und Höchsttemperaturen von 23 Grad.
Rabe Info.
Korruption und Geldwäscherei wirksam bekämpfen, das will Transparency International mit der neuen Kampagne Unmask the Corrupt. Wir haben gestern im Rabe Info darüber berichtet. Diese weltweite Forderung ist in der Schweiz gerade brandaktuell, denn nächste Woche beginnt eine neue Session des Schweizer Parlaments. Und dieses brütet im Moment über neue Regeln zur Bekämpfung von Geldwäscherei. Diesen Regeln drohen nun alle Zähne gezogen zu werden. Die Antikorruptionsorganisation Transparency International ist besorgt. Wilmar Rall hat die Hintergründe.
Wie die Regierungen Geldwäscherei bekämpfen sollen, dazu gibt es globale Standards, die sogenannten GAFI-Empfehlungen. Und weil diese GAFI-Empfehlungen kürzlich verschärft wurden, muss auch die Schweiz ihre Gesetze verschärfen. Bundesrat und Ständerat waren sich weitgehend einig, man möchte den GAFI-Empfehlungen möglichst gerecht werden und strenge Regeln gegen Geldwäscherei verabschieden. Der Nationalrat aber ist anderer Meinung und hat die Vorlage stark verwässert. Deshalb meint nun Erik Marta, Präsident von Transparency International Schweiz.
Also ich hoffe sehr, dass der Bundesrat mit dem Ständerat den Nationalrat überzeugen kann, dass die bundesrätliche Vorlage die bessere ist. Die Argumente der Gegner gegen die Umsetzung der revidierten GAFI-Empfehlungen sind wirklich nicht überzeugend, sei das im Bereich der Transparenz der juristischen Personen, sei das im Bereich der Bargeldzahlungen.
Beim Bargeld wollen Bundesrat und Ständerat eine Limite von 100.000 Franken einführen. Zukünftig soll also alles, was mehr kostet als 100.000 Franken, in der Schweiz nicht mehr bar bezahlt werden können. Diese Limite sei zwar sehr hoch, aber zu begrüßen, meint Erik Martin, weil
Bargeld eignet sich einfach bestens für die Geldwäscherei. Sei das im Immobilienbereich, sei das im Bereich der Luxusprodukte.
Der Nationalrat aber findet das nicht sinnvoll. Er befürchtet, dass durch die Limite bei Bargeldzahlungen ImmobilienmaklerInnen und HändlerInnen von Luxusgütern hohe Verluste drohen. Dazu meint Erik Marta.
Also, da glaube ich wirklich, dass man pragmatische Lösungen finden kann. So, letztlich können Sie am Sonntag auch mit einer Kreditkarte bezahlen.
Weiter verlangen die GAFI-Empfehlungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei, dass die Schweiz mehr Licht in undurchsichtige Unternehmensstrukturen bringt, sprich auch InhaberInnen von nicht börsenkotierten Unternehmen zu mehr Offenheit verpflichtet. Und dass Schweizer Parlamentarier zu den sogenannten PEPs gezählt werden, zu den politisch exponierten Personen. Was bedeutet, dass die Geschäftstätigkeiten der ParlamentarierInnen stärker durchleuchtet werden. Auch davon will der Nationalrat allerdings nichts wissen. Für Erik Marta von Transparency International unverständlich.
Also ich muss sagen, ich habe Mühe zu verstehen, weshalb sich ein Parlamentarier, der sich politisch engagiert im Parlament, nicht zu den politisch exponierten Personen gehört. Bei PEPs müssen die Banken eine erhöhte Sorgfaltspflicht walten lassen. Das heißt, wenn Sie einen Nationalrat oder einen Ständerat als Kunde haben bei einer Bank, Sie mal kurz einen Blick auf seine Vermögenssituation werfen. Und ich glaube, die Due Diligence, die von den Banken, von den Finanzintermediären hier verlangt wird, ist also nicht exorbitant. Also das wird sicher den Kunden der Banken, also den Nationalräten und den Ständern keine schlaflosen Nächte bereiten.
Und genau so sieht das auch die zuständige Kommission des Ständerats. Sie hat kurzerhand die umstrittensten Punkte, die der Nationalrat aus der Vorlage zum Geldwäschereigesetz gestrichen hat, wieder aufgenommen. Nun geht die Vorlage erneut an den Ständerat.
Rabe Info.
Vor 75 Jahren begann der Zweite Weltkrieg mit dem Einfall in Polen durch Nazi-Deutschland. Doch nicht alle wollten mitmachen. Auch im Dritten Reich gab es Wehrdienstverweigerer. Viele hatten religiöse Gründe, es gab aber auch sogenannte politische Verweigerer. Ihren Mut, dem Grauen des Krieges zu trotzen, bezahlten sie mit dem Leben. Oder sie waren für ewig gebrandmarkt, denn ab Kriegsbeginn stand auf Dienstverweigerung die Todesstrafe und nach dem Zusammenbruch der Nazi-Diktatur wurden Verweigerer und Deserteure jahrzehntelang geächtet. Andreas Neunert von Radio Lora München sprach darüber mit Maria Schiffels, Geschäftsführerin der Deutschen Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden. Er fragte sie zuerst nach der Situation von Kriegsdienstverweigern in Nazi-Deutschland vor Kriegsbeginn.
Zunächst, also 1935, noch vor dem Krieg, wurde ja die allgemeine Wehrpflicht eingeführt und da gab es erstmal Gefängnisstrafen für Verweigerer. Nach Kriegsbeginn galt dann die Kriegsdienstverweigerung als Wehrkraftzersetzung und war mit Todesstrafe bedroht. Es wurde jegliche Form der Kriegsdienstverweigerung, also Fahnenflucht insbesondere, aber auch andere Formen der Verweigerung wurden massivst verfolgt und es wurden viele Menschen zum Tode verurteilt.
Gibt es denn Vorstellungen, wie viele insgesamt?
Man geht aus von ca. 30.000 zum Tode Verurteilten, von denen wenige überlebt haben.
Diejenigen, die überlebt haben, sind hier entschädigt worden eigentlich?
Das war ein harter Kampf für die Überlebenden. Es gab 2002 erst die Rehabilitierung der Deserteure. Da waren natürlich nur noch wenige überhaupt am Leben, indem die Urteile aufgehoben wurden. Es gab schon in den 90er Jahren eine Debatte darüber im Bundestag und es wurde sozusagen peu à peu darauf hingearbeitet, dass dieser Schritt getan werden konnte. Es gab grundsätzlich auch nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik einen kritischen Blick auf diejenigen, die verweigert hatten. Die wurden oft wirklich als Drückeberger, als Feiglinge beschimpft und nicht etwa als, man hätte sie auch als Helden feiern können, weil es diejenigen waren, die den Vernichtungskrieg nicht mitgemacht haben.
Mag das in erster Linie damit zusammenhängen, dass man dadurch daran erinnert wird, was für ein Feiger, sagt man selber, ist?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Woran liegen die Gründe? Ich denke, es gibt verschiedene Aspekte. Das eine ist natürlich, dass viele Kameraden der Fahnenflüchtigen durchaus vielleicht auch noch junge Männer waren, als sie selber im Krieg waren und sich, so ist jetzt mal meine Annahme, dann auch die Propaganda ein wenig zu eigen gemacht haben könnten. Das ist eine Option. Die andere ist sicherlich die Frage des Umgangs mit der eigenen Schuld. Also was habe ich damals gemacht oder das haben wir auch als Gesellschaft gemacht und natürlich sind ja die Menschen in der Bundesrepublik auch die gleichen geblieben.
Gibt es irgendwann in der Nachkriegsentwicklung in Deutschland, möglicherweise auch historisch, ich denke da an den Kniefall Willy Brandts, irgendeine Zäsur, eine politisch-geschichtliche Zäsur, die da es vielleicht auch leichter gemacht hat, einen anderen Zugang zu finden?
Also ein Punkt, würde ich jetzt denken, sind sicherlich die 68er auch. Da gab es ja eine ganz breite Bewegung, in der man sich auseinandergesetzt hat mit dem, was die Elterngeneration gemacht hat. Mhm. Und da in dieser politischen Umbruchssituation oder in dieser Energie, die da in der Bundesrepublik geherrscht hat, da gab es sicherlich auch viel Solidarität mit denjenigen, die sich schon damals gegen das Regime gestellt hatten und gegen den Krieg.
Soweit Maria Schiffels, Geschäftsführerin der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden.
Rabe Info.
Was unterscheidet Menschen vom Schimpans? Es ist nicht die glatte Haut, der fehlende Schwanz. Nicht, dass wir schlechter Bäume aufkommen, nee. Dass wir Hemmungen haben.
Manni Matter hatte bereits vor über 40 Jahren eine treffende Antwort dazu, was die Menschen vom Schimpansen unterscheidet. Da die Erkenntnis der fehlenden Hemmungen der Schimpansen nicht ausreicht, wird die Verwandtschaft der Affen zu uns Menschen noch heute intensiv erforscht. Die neuesten Tests der Universität Zürich ergaben nun neue Erkenntnisse zum Thema Zusammenarbeit unter Affen oder Menschen. Unser Praktikant Jonas Jakob hat nachgeforscht.
An verschiedenen Affenarten wie auch an Kindergartenkinder machte das Anthropologische Institut der Universität Zürich einen Test, der zeigen soll, wie sich die Zusammenarbeit von Affen und deren der Menschen unterscheidet. Am Käfiggitter wurde ein Brett installiert, auf dem eine Futterschüssel steht. Das Futter wurde aber so platziert, dass es dem Individuum nicht alleine gelang, an die schmackhafte Nahrung zu kommen. Es brauchte also einen Komplizen. Ein Tier zog das Brett am Gitter und das andere konnte sich dann die Schale am anderen Ende schnappen. Während die Krallenäffchen und die Menschenkinder sich die Arbeit und das Futter teilten, haben es die Schimpansen mit dem größeren Gehirn gar nicht erst geschafft, an das Futter zu kommen. Warum dieser Test durchgeführt wurde und welche Resultate die Wissenschaft daraus ziehen konnte, verrät uns Doktorin Judith Burkhardt vom Anthropologischen Institut der Universität Zürich.
Bei diesem Test ging es darum, die Prosozialität von verschiedenen Affenarten miteinander zu vergleichen und dann herauszufinden, welche Faktoren beeinflussen, ob jetzt eine Affenart Prosozialität zeigt oder nicht.
Die kognitiven Fähigkeiten wie Planungs- und Erinnerungsvermögen verbinden uns Menschen mit Schimpansen. Mit dem Test haben sie jetzt aber herausgefunden, dass kleine Krallenäffchen, die ein kleineres Gehirn hatten, besser zusammenarbeiten können als Menschenaffen mit einem größeren Gehirn. Warum ist das so?
Man hat lange Zeit gedacht, naja, die Menschen sind natürlich sehr prosozial, für die ist das kein Problem, auch mal was für andere zu tun. Und man hat sich zuerst das dann bei den Schimpansen angeschaut und realisiert, ups, die können das gar nicht so gut, wie man das erwartet hätte. Gruppen und Arten, in denen die Mütter sehr viel Hilfe bekommen dabei, ihre Kinder aufzuziehen. Also da kommen andere Gruppenmitglieder, die tragen die Babys herum, wenn sie auf die Welt gekommen sind, sie teilen das Futter mit ihnen. Dass je mehr Hilfe die Mütter bekommen, desto prosozialer sind diese Arten dann auch in diesem Test, den wir durchgeführt haben.
Diese Hilfsbereitschaft entspringt also der gemeinsamen Betreuung des Nachwuchses. Sind Schimpansen demnach einfach Egoisten oder was steckt da genau dahinter?
Schimpansen sind ein bisschen individualistischer. Die sind ihre Jungenaufzucht eben, das sind die Mütter alleine verantwortlich. Das ist einfach so in ihrem Sozialsystem, die jetzt als Egoisten abzustempeln, wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die funktionieren in ihren Gruppen einfach ein bisschen anders.
Heißt das, dass dümmere Menschen sozialer sind als andere? Oder welche Erkenntnisse können Sie nun aus diesem Testergebnis ziehen?
Naja, was wir hier gemacht haben, sind natürlich Artvergleiche. Die Variation, die dann innerhalb einer Art noch dazukommt, das ist natürlich eine andere Frage. Es ist sicher nicht so, dass die dümmeren Menschen dann die netteren sind. Im Gegenteil, man kann hingehen. Gibt es Studien, die eher darauf hinweisen, dass eben diese Prosozialität auch Kindern oder Lehrern dabei hilft, die kognitiven Fähigkeiten besser auszubilden während der Entwicklung. Also eher im Gegenteil.
Das sagt Judith Burkhardt vom Anthropologischen Institut der Universität Zürich.
Radar Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Donnerstag, dem 4. September auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Freitag, wie immer um 11. Dann gibt es zum ersten Mal unsere akustische Kolumne, der Radioblog. Und unser Stadtpräsident Alexander Tschepet erzählt uns, was er vorhat mit der Schützenmatte. Beigetragen zu dieser Sendung haben Radio Lora München, Wilmar All und Jonas Jakob. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.